Hier ist Familienstark trotz LRS, dein Mutmach-Podcast mit Corinna und Nadine von Anderslern. Schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienstark trotz LRS. Wir begrüßen heute ausdrücklich auch unsere männlichen Hörer. Wir haben nämlich Rückmeldung bekommen darüber, warum wir eigentlich immer nur zu den Frauen sprechen und die Mamas anreden und nicht die Papas. Und hiermit gehen große Grüße raus an alle männlichen Zuhörer. Ja. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass wir in 98% der Fälle mit den Mamas zu tun haben. Ihr könnt uns ja gerne mal berichten, wie das bei euch in den Familien ist. Wer ist für den Bereich Schule bei euch in der Familie zuständig? Das interessiert uns mal, weil das ist eine interessante Entwicklung. Aber wir möchten hier niemanden ausschließen. So viel steht fest.
Stimmt.
Ja, unser Thema heute ist auch ein Familienthema. Kommen wir gleich mal auf den Punkt. Die Frage ist, in welchen Situationen macht Üben zu Hause eigentlich Sinn, wenn ich ein Kind habe, das von LRS betroffen ist? Da haben wir aber im Vorwege ziemlich viel drüber geredet und auch uns die Köpfe heiß gedacht, wie wir diese Folge aufbauen können, weil das nicht so einfach gesagt ist. Also es ist total abhängig davon, in welcher Situation man sich eigentlich gerade mit seinem Kind befindet, auf welchem Stand alle sind. Und wir haben versucht, euch mal so die drei Klassiker-Situationen, die wir so in der Praxis hier immer wieder sozusagen bekommen und von euch geschildert kriegen, die mal so ein bisschen zu schildern und aufzudröseln und zu sagen, wie kann man eigentlich in den bestimmten Situationen helfen und was macht eigentlich Sinn und wann macht es eigentlich wenig Sinn, zu Hause das große Üben zu kriegen.
Ja, also dazu gehen wir jetzt mal von drei Ausgangslagen aus. Die erste Ausgangssituation ist die, das Kind hat schon die Diagnose LRS bekommen und ist auch bereits in einer Lerntherapiepraxis untergekommen. Ja, somit kann man ziemlich gut dann in das Gespräch ja gehen mit der Lerntherapeutin und fragen, was man zu Hause noch tun kann, oder die Lerntherapiepraxis macht das von sich aus. Da ist ganz klar, wo das Kind, auf welcher Stufe das Kind gerade ist. Und ja, es ist sichergestellt, dass die Inhalte stimmen und machbar sind inhaltlich. Und wichtig ist natürlich da dann noch zu überlegen, ist es in unserem Familienalltag machbar, ne? Zu Hause noch zu üben, neben Schule, Hausaufgaben, Lerntherapie, ähnlich, Freizeit,
Haben wir hier ja auch ganz unterschiedlich. Die eine Familie sagt, Mensch, gib uns was, wir machen das auf jeden Fall und gerne. Wie der andere beim bloß Gedanken an zusätzliches Lernen zu Hause kriegen die also einen Anfall. Und das also beide Seiten kann ich total verstehen. Und da ist es auch an der Lerntherapeutin, dann da genau hinzugucken und dann auch nicht da jetzt irgendwie sauer drum zu sein, weil einer sagt, ich kann das jetzt gerade nicht leisten. Nee, und wir zu Hause lernen ist gerade ganz schwierig.
Da sind wir auch, glaube ich, alle noch ein bisschen Corona geschädigt.
Das auch.
Vielleicht. Nee, ja. Aber wichtig ist da ja, dass man wirklich einen Experten an der Seite hat und der einem da ganz genau empfehlen kann oder Übungen vorschlagen kann.
Ja, damit die Übungen eben auch einfach passlich sind, ne? Und
genau,
das Kind
das
nicht permanent überfordert ist oder unterfordert ist, weil dann entsteht ja auch Stress.
Genau.
Zweite Standardsituation wäre, das Kind hat die Diagnose LRS, hat aber vielleicht noch keinen Lerntherapieplatz. Da haben wir auch viele Anfragen, wo Eltern dann sagen, ja, wir stehen irgendwo auf der Warteliste und wir haben irgendwie, ja, wir möchten aber jetzt schon was machen. Was können wir denn tun?
Ja, oder sie haben nur die Förderung in der Schule.
Haben das Gefühl, das hilft aber irgendwie nicht, was da gemacht wird. Und da wird zwar irgendwas geübt, was jetzt gerade irgendwie in Klasse 3 dran ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist er da noch gar nicht und das bringt uns nicht genug. Und ich möchte gerne zu Hause, dass wir etwas üben. Da rufen wir immer erstmal Vorsicht, Vorsicht, denn in dem Moment, wo du da denn wild drauf losübst, ohne genau zu wissen, wo dein Kind stehen geblieben ist, kann das ganz schön haarig werden, und zwar für dich und auch das Kind. Also da muss man wirklich, da ist unser dringender Rat. Super erstmal, dass ihr das machen wollt und klasse, dass du das siehst als Mutter. Aber auch da wäre wirklich der Rat, selbst wenn man noch keinen Platz hat bei einer Lerntherapeutin zum Beispiel oder man steht irgendwo lange auf der Warteliste, ja, dann machen das Lerntherapeutinnen in fast allen Fällen durchaus auch vorher möglich, dass sie sich das Kind einmal angucken oder ein, zwei Sitzungen machen außer der Reihe. Da hat man eigentlich immer Kontingente für in so einer Woche. Und dann mal guckt, wo genau ist dieses Kind eigentlich gerade unterwegs? Weil das kannst du als Mutter so einfach nicht einschätzen. Lesen und Schreiben lernen verläuft in ganz bestimmten Stufen. Und wenn du in diesem stufigen Aufbau sozusagen vorgreifst, und Beispiel ist folgendes, ein Kind ist gerade noch dabei, sich die Laute zu erschließen, aber du fängst dann sozusagen mit Grammatik an. Das wäre der Extremfall. Mhm. Du übst also das Dehnungshaar, aber eigentlich hat dein Kind noch gar nicht verinnerlicht, dass so ein Wort aus Silben besteht, zum Beispiel. Ne? Ja. Also, das wäre jetzt mal so ein extremes Beispiel, das wird so extrem in den seltensten Fällen sein, aber Fakt ist, es passiert schon eher, dass Eltern ein Kind mit LRS geneigt sind zu überfordern, aus Unwissenheit, nicht aus Böswillen, als dass sie geneigt sind, das Kind zu unterfordern.
Ja, und weil sie vielleicht auch gar nicht die Info bekommen. Denn in den wenigsten Fällen steht in der Diagnose vom Kinderpsychologen etc. auch genau drin, was dann auf welcher Stufe, also das hatten was wir ja auch schon, genau.
Ja, und Diagnose das sind steht, ja auch Hieroglyphen. Also wenn man dafür nicht ausgebildet ist, dann versteht man ja gar nichts.
Und abgesehen davon geben häufig auch leider LehrerInnen auch nicht die hilfreiche Info mit in einem Elterngespräch auch, oder so.
Auch nicht aus böser Absicht, sondern oft auch einfach aus Unwissenheit.
Richtig. Und dann fängt man irgendwo an. Kind ist in der dritten Klasse. Oh, nehme ich mir ein Heft, dritte Klasse, passt ja. Ja, aber fatal.
Ja, kann fatal enden.
Ja.
Kann aber auch so enden, das Kind macht das dann zwar lieb und versucht es, aber macht immer wieder frustrierende Erfahrungen. Und das muss ja nicht sein. Ne? Also das muss ja einfach nicht sein, dass ein Kind dann sozusagen an einem falschen Ende üben soll, wenn es viel einfacher wäre, an anderen Stufen davor anzusetzen, um ihm möglichst sehr viel mehr Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Genau, also Ziel ist es dort, das richtige Material zu erhalten.
Ja, oder auch Tipps. Na, also so eine Lerntherapeutin kann dann ja, so, das haben wir ja auch schon öfter gemacht, wir gucken uns das Kind an, wir machen unsere Testung, da geht es gar nicht um Diagnosen, ne? Das Kind hat im besten Fall ja schon eine in dieser Situation. Jetzt, So, ne? Dann reicht mir zum Beispiel oder uns zum Beispiel als Lerntherapeutin einfach diese Diagnose, dann wissen wir eigentlich schon Bescheid, was Phase ist und könnten dann auf Grundlage dieses Berichts auch sagen, was wir empfehlen würden. Und das ist jetzt kein Teufelswerk. Also da kann man schon auch zu Hause was tun. Aber wichtig ist immer, dass man jemanden wirklich Experten um Rat fragt und nicht einfach so wild drauf losmacht. Weil man denkt, das weiß ich schon so ungefähr. Das ist schwierig.
Und oberstes Ziel bei dieser Situation ist immer, einen Lerntherapieplatz zu finden.
Ja, das wäre das Beste. Denn du als Mutter kannst natürlich versuchen, das alleine aufzufangen. Das ist aber so ähnlich wie selber ein Loch im Zahn behandeln oder mit starken Ohrenschmerzen eben nicht zum Arzt zu gehen und aufs Zwiebelsäckchen zu vertrauen. Das kannst du machen und das kann vielleicht auch hilfreich sein.
Vorübergehend aber ist das vielleicht auch
vorübergehend ist das total in Ordnung und erst recht unter Anleitung. Aber wenn du das, auch da der dringende Rat an die Mütter, heilst euch das nicht alles selber auf. Das muss man nicht alles alleine schaffen. Das ist in den seltensten Fällen ratsam, dass man das zu Hause alleine durchziehen will. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ganz ehrlich nicht.
Also dritte Ausgangslagesituation wäre dann ja noch diese, dass das Kind keine Diagnose oder noch keine Diagnose hat, aber es hat definitiv Probleme im Lesen und im Rechtschreiben. Ja, beispielsweise man merkt es selber oder die Schule hat schon darauf aufmerksam gemacht.
Genau, dann ist die große Frage, ne, im Schulgespräch heißt es dann, ja, sie müssen mehr üben.
Ja.
So, und dann ist immer die große Frage der Eltern, ja, was denn üben? Also, ne, und dann neigt man natürlich dazu und auch LehrerInnen neigen total dazu zu sagen, ja, das, was wir aktuell machen, also er kann jetzt die Konsonantenverdoppelung hat er noch nicht verinnerlicht, dann üben sie jetzt das. Aber dass vielleicht auch da wieder die Probleme sehr viel weiter davor liegen, das wird viel zu häufig auch in Schulen gar nicht, ist das Prinzip noch nicht so wirklich verstanden, wie das so funktioniert mit Lesen und Schreiben lernen. Also das stellen wir immer wieder fest, dass da teilweise Ratschläge gegeben werden, die überhaupt nicht hilfreich sind.
Ja.
Deswegen funktioniert oft die Förderung ja auch nicht. Und deswegen funktioniert auch Nachhilfe so schlecht. Weil die immer sozusagen, sie sehen, da ist ein Drittklässler, der hat Probleme, dann üben die Sturheit dritte Klasse. Maximal noch zweite Klasse, vielleicht ein bisschen was, ne? Aber eben die allerersten Grundlagen fast nie. Aber ganz häufig hakt es ja da schon. Und dann wird es schräg. Dann wird es total schief und krumm und dann tun mir Eltern auch leid, die dann also zu Hause üben und dann kann sich kein Erfolg einstellen und dann kommt es zu Frust und das kann ich auch total verstehen und vor allem die Kinder tun mir auch leid.
Ja, also wenn man jetzt in der Situation 3 steckt, es sind Probleme dort, man findet keinen, der testet oder man möchte das einfach nicht, dann auch da aber wieder wie bei Situation 2 der Hinweis, zu einer Fachkraft zu gehen, das sich vorzustellen. Das Kind kann dort ein paar Tests machen.
In dem Lernstandsanalyse letztlich eigentlich.
Lernstandsanalyse-Tests, Und dann kann der Experte, in dem Fall dann die Lerntherapeutin, auch Hinweise geben, wo das Kind steht und Material empfehlen, Bücher empfehlen. So kann man dann erstmal anfangen.
Stimmt. Ne? Und für den, ich würde auch, das haben wir ja auch schon auf den Erstgesprächen gehabt, dass Eltern sagen, ich möchte diesen Stempel für mein Kind nicht. Es interessiert mich nur am Rande, ob es jetzt LRS heißt, Legasthenie heißt, was es eigentlich ist. Mhm. Ich möchte einfach, dass meinem Kind geholfen wird. Für uns in der Arbeit macht es nicht den riesigen Unterschied, sozusagen, ist da eine Diagnose oder nicht.
Ja.
Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man darauf hinweist, dass es einiges erleichtern kann, wenn man die Diagnose hat. Also was Förderung anbetrifft, wenn du in der Schule eben diese Diagnose nicht vorlegen kannst, dann bekommst du eben nicht mal eben so einen Nachteilsausgleich. Mhm. Oder nur in den allerseltensten Fällen. Und das muss Eltern einfach klar sein. Aber ich kann das schon auch verstehen, dass manche Eltern sagen, nein, das möchte ich gar nicht so genau wissen. Und dann ist letztlich aber das Prozedere das gleiche für uns. Wir gucken genau, wo sozusagen sind die Schwachpunkte und wo müssen wir ansetzen, damit dem Kind vernünftig geholfen werden kann.
Oder man ist vielleicht auch noch nicht, man möchte noch nicht oder man kann noch nicht. Viele Bundesländer diagnostizieren ja auch erst ab der 3. Klasse. Das ist ja sogar eigentlich sehr häufig.
Und in vielen Bundesländern ist es auch gar nicht klar, wer was wo wann diagnostiziert. Dazu machen wir auch nochmal eine gesonderte Folge.
Allerdings.
Das ist in Deutschland leider überhaupt nicht geregelt. Also das ist geregelt, aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und das macht die ganze Sache schwierig.
Aber jetzt bei diesen 3 Situationen, für alle diese 3 Fälle jetzt, die wir jetzt exemplarisch so benannt haben.
Können wir nochmal zusammenfassen eigentlich.
Gilt ja eigentlich, für alle Beispiele gilt, nicht einfach irgendwas drauf losüben.
Richtig. Das ist so nicht einfach so nach Bauchgefühl.
Genau.
Ich bin immer fürs mütterliche und auch väterliche Bauchgefühl, bin ich immer dafür. Und Mütter und Väter haben auch ein gutes Gefühl dafür, was das Kind kann und was es nicht kann. Aber gerade im Bereich Lesen ist das sehr verbreitet, dass man das Kind eher tendenziell überfordert, als dass man, also die wenigsten fangen erstmal mit Wörtern an zum Beispiel oder mit Buchstaben. Mhm. Also je nachdem, in welcher Altersstufe wir uns befinden. So. Und das ist eben.
Ich muss auch sagen, man ist ja auch etwas ungeduldig dann vielleicht. Oder
Verständlich ist das auch. Man möchte ja auch möglichst schnell und effektiv helfen.
Genau. Und im Setting zu Hause hat man dann ja vielleicht auch noch die anderen Kinder, die drumherum springen und den Haushalt und etc.
Und dann droht da ja auch immer so die Altersstufe. Ne? Ja. Also es wird ja immer zur Altersstufe verglichen. Und dann ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass man mit dem Drittklässler dann das Leselöwen 3. Klasse eher machen möchte, als nochmal in der 1. anzufangen. Mhm. Aber da muss man eben genau hingucken. Also da gilt immer der gleiche Rat, guckt genau hin.
Mal abgesehen, ein kleiner Tipp am Rande, stimmen die Altersempfehlungen auf den Büchern heutzutage auch gar nicht mehr mit dem Lernstand der...
Oft genug nicht. Haben wir ja gerade in der neuesten Studie gesehen, wie wenig Kinder tatsächlich in Corona mitgenommen haben. Also da kann man ein halbes Jahr kannst du schon zurückgehen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen haben brauchst.
Ja.
So, ja.
Und auch in allen 3 Ausgangssituationen ist wirklich genau gucken, was ist inhaltlich richtig. Auf welcher Stufe steht das Kind?
Genau, zu den Stufen.
Genau.
Weil wir das auch immer wieder gefragt werden. Wo kann ich das mal nachlesen? Das könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. Da haben wir eine schöne Übersicht seit neuestem eingefügt, wo ihr genau das mal sehen könnt. Wie verläuft eigentlich so ein Leselernprozess und wie verläuft eigentlich so ein Rechtschreiblernprozess? Da gibt es eben wissenschaftlich ganz klare Anzeichen, auf welcher Stufe wird welche Kompetenz sozusagen angelegt und die bauen halt aufeinander auf. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, dass wenn man auf der untersten Stufe die Kompetenzen nicht alle erreicht hat, man die nächsten Schritte einfach nicht gehen kann.
Genau, richtig.
Ne? Und richtig ansetzen, Experten Meinungen zumindest einholen, Ratschläge sich holen. Das kann auch die pädagogische Fachkraft in der Schule sein. Mhm. Nett, auch da, aber auch da genau fragen, haben Sie die Testergebnisse gesehen, wenn es welche gibt? Na, was empfehlen Sie auf der Grundlage und so weiter? Es gibt ja auch informierte LehrerInnen, aber wichtig ist eben auch da immer mal nachzufragen. Ist ja auch nicht falsch zu fragen, wissen Sie da genau, was wir da machen können? So, und wenn dann die Lehrerin rumdrückt und sagt, weiß ich auch nicht ganz so genau, das machen leider die wenigsten. Aber wenn man das doch so vom Gefühl her, wenn es dann heißt, ja nun machen Sie mal nur die Hausaufgaben immer richtig und üben Sie das, was wir gerade machen, dann bei der Diagnose LRS würde ich da hellhörig
werden. Ja, das auf jeden Fall. Also die sind meistens bei dem Thema, wo sie gerade ja sind in der Schule.
Naja, das ist natürlich auch das Interesse der Lehrerin, dass das jetzt klappt und damit die Klausur klappt und all diese Punkte. Ne? Da gehen wir aber ja in späteren Folgen auch nochmal ganz in Ruhe drauf ein. Wie kann ich eigentlich so ein Elterngespräch anders wuppen? Ja, wenn ihr nun bei der ganzen Schau auf diese Stufen und auf die Situation, in der ihr vielleicht gerade steckt, egal ob Diagnose oder nicht und so weiter, beschlossen habt. Ihr möchtet zu Hause üben. Und ihr wisst auch in etwa, was ihr üben könnt, weil ihr eben da genau hingeschaut habt und euch belesen habt oder jemanden gefragt habt. Und ihr sitzt nun da, habt das gute Material und habt das liebe Kind, was sagt, ich möchte das auch. Das ist auch ganz wichtig als Voraussetzung, dass das Kind da überhaupt so bereit ist. Da kommen wir gleich nochmal näher drauf. Wie macht ihr das denn jetzt? Also wir haben uns gefragt, was können wir euch für Tipps geben? Was sind sozusagen Gelingensbedingungen? Also welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Lernen zwischen euch zu Hause auch gut funktionieren kann? Und ja, den allerwichtigsten Punkt haben wir eigentlich vorangestellt und haben gesagt, also du als Mutter oder Vater musst dir das auch zutrauen. Also musst also das Gefühl haben, das möchte ich. Ist jetzt ja auch nicht immer gesagt. Also wenn ich da an unsere Kinder denke, dann bin ich manchmal nicht so sicher, ob ich das noch möchte. Also wenn ich ehrlich bin, da ist eine ganz andere, also zwischen den eigenen Kindern Ausgangslage, wenn es ums Lernen geht, merkwürdigerweise.
Das ist ja immer so. Deshalb übe ich ja
der Mami-Effekt.
Genau.
Ne? Deswegen üben wir immer gegenseitig mit den anderen Kindern. Damit wir, wenn diese Stimmsituation nicht geraten, in denen man dann ja auch schnell so persönlich eingeschnappt ist, wenn was nicht klappen will und so weiter.
Also naja, die Frage ist, traue ich mir das zu? Und das würde ich jetzt mal mit Ja beantworten, dass das schon
fast alle machen. Eltern trauen sich das zu,
Gott sei Dank. Auf jeden Fall, und nach Corona sowieso, wo wir das ja alle sowieso schon täglich zu Hause gemacht haben. Aber möchte ich das eben halt auch wirklich, ne? Also möchte ich diese Rolle übernehmen, möchte ich da nachmittags, muss ja nicht jeden Tag sein, aber ja, wahrscheinlich schreien schaffen. Jetzt ganz viele auf und sagen, das heißt, möchte, ich muss.
Genau. Ne? Und da heißt es auch nochmal, die eigene Motivation zu diesem Schritt tatsächlich hinterfragen. Also es geht nicht darum, euch das ausreden zu wollen oder zu sagen, ihr sollt es nicht tun. Aber denkt ganz genau nochmal und guckt euch und euer Kind nochmal ganz genau an und überlegt nochmal, wie ist eigentlich diese Motivation dahingehend entstanden? Fast immer hat das auch mit Druck zu tun.
Ja, Druck von außen, ne?
Ja.
Häufig.
Also Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, es muss geübt werden. Die Oma sagt, es muss geübt werden. Der Junge kann ja immer noch nicht lesen. Die Tante sagt, also meine Nichte, die liest ja viel schlechter als ihr Cousin und so weiter. Also da entstehen ja oft Vergleiche. Und dann entsteht da oft auch Druck.
Ja, ist auch ein gesellschaftlicher Druck, ne?
Also, na klar. Ne, man hat da ja auch Zukunftsängste
Mutter
dann.
Mutter ist verantwortlich dafür, dass das klappt. Also jetzt mal ganz prekär gesagt.
Grüße gehen raus an die Väter.
Ja, aber es ist ja wirklich so.
Na, es ist schon oft die Mama, die da über Gebühr sich verantwortlich fühlt. Also wir haben auch von Vätern gehört, die sagen, nö, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht der Frau gegenüber, sondern der Schule gegenüber.
Es muss richtig.
Aber ist vielleicht auch eine gesunde Einstellung.
Aber es muss gar nicht jemand gesagt haben, sondern wir Mütter sind so sozialisiert, dass wir selber denken, wir müssen. Also es gehört einfach zu unserer Mutterrolle dazu, die man die so Helfende, von uns erwartet.
Und das ist ja auch richtig. Ne? Letztlich sind wir die sichere Bank für unsere Kinder. Aber nochmal, ist das nicht erstmal in allererster Linie die Emotionalität und das Gefühl und die Mutterliebe, die vor dem Inhaltlichen stehen sollte. Also ich würde immer dafür plädieren, bevor du die große Lehrerrolle einnimmst für dein Kind, dann sei in erster Linie bist du Mama. Und deswegen haben wir so ein paar Vorschläge, dass wir sagen, ihr sollt nicht Schule spielen zu Hause und du sollst als Mutter oder als Vater niemals in diese Lehrerin-Rolle reinrutschen müssen. Mhm. Weil das ist wirklich übel. Das haben wir ja in Corona gesehen, wie sich das anfühlt. Das geht gar nicht. So, das habt ihr sowieso schon, weil wir ja als Mütter immer zu sozusagen der Schule zuarbeiten im Sinne der Hausaufgaben. Und da würde ich auch sagen, klar, helft ihr da. Ist ja logisch, wenn ein Kind nicht richtig lesen und schreiben kann oder große Probleme damit hat, ist doch logisch, dass man da hilft. Und das ist auch unbenommen. Aber wir reden jetzt ja sozusagen über eine Zusatzleistung, die noch on top kommt. Also die sozusagen neben der Hausaufgabe noch dazukommen soll. Ja, also das Üben an diesen grundlegenden Dingen.
Und neben der Frage oder die Fragen, die man sich als Mutter oder als Elternteil stellen sollte, woher kommt das jetzt eigentlich, dass ich hier üben möchte, muss, wie auch immer sollte, ist dann ja auch noch die Sichtweise des Kindes. Möchte das Kind? Ist es zugänglich?
Ja, und wie ist das Kind auch motiviert? Wo kommt das her? Ist da in erster Linie Angst vielleicht vor der Thematik oder Angst davor, nicht zu genügen? Dann würde ich als Mutter immer erstmal mich dafür entscheiden, über diese Angst mit dem Kind zu sprechen und es genau da abzuholen. Und dann hilft vielleicht gar nicht unbedingt, wir üben jetzt auf Biegen und Brechen erstmal das Lesen, sondern dann hilft auf jeden Fall erstmal zuzuhören. Dass wir haben immer so gerne schnelle Lösungen parat. Dazu neige ich auch. Es gibt ein Problem. Sofort gucken, wie können wir das lösen? Ach, du hast Angst vorm Lesen oder du leidest darunter, dass du nicht so gut lesen kannst wie die anderen. Dann üben wir das. Aber erstmal sollte es um das Gefühl gehen. Wie geht es dir damit, dass das so ist? Und da kann man auch gerne mal verweilen bei, weil das ist der Angstgegner für viele Kinder schlechthin. Und das nicht so übergehen und sagen, wir wissen vielleicht die Lösung. Und das ist ja auch keine Lösung, die sofort eintritt. Also das Lesen üben und das Üben an den Inhalten, das ist ja ein längerer Prozess, wie wir wissen. So, und ich möchte Eltern davor bewahren, in diesen Aktionismus zu verfallen. Sondern das ist schwer, nicht direkt eine Lösung zu haben. Aber es tut dem Kind gut auszuhalten, dass es erstmal so sein darf. Also, dass man sich erstmal öffnen kann, und das erleben wir ja so oft auch in der Praxis, dass Kinder erstmal darüber reden müssen, wie das für sie ist.
Ja, es ist ja schon viel Erleichterung und da total. Ist ja ganz viel dann mit gewonnen. Ne?
Total, und da hilft auch, wenn Mama oder Papa mal von eigenen schulischen Scheißerfahrungen erzählen. Das hilft auch total. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich erzähle meinen kleinen Klienten hier immer davon, dass ich in Französisch 5 und 6 geschrieben habe und mich irgendwann total verweigert habe, weil ich komplett den Anschluss verloren habe in dem Fach.
Ich habe auch ganz viele Geschichten tatsächlich zu erzählen. Das stimmt, das mache ich auch immer.
Ne, ja. Und dann merke ich, wie entlastend das sein kann, wenn so ein erwachsener Mensch, der ja offensichtlich dabei noch ganz gut weggekommen ist, von sich erzählt und auch Fehler haben kann. Also ne, wenn Mama oder Papa das leisten könnten, mal zu erzählen, Mensch, du, bei mir war auch nicht alles dolle. Das tun Eltern ja sowieso in vielen Fällen. Aber gerade in Bezug auf dieses Thema, auch mal zu sagen, du, also das mit dem Lesen war für mich vielleicht, auch wenn es denn so ist, man soll ja nicht lügen, aber ne, was war für mich auch nicht so einfach. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, irgendetwas nicht zu können. Und wenn es der Sportunterricht war oder die Physik oder was auch immer. Mhm. Aber in dem Moment, wo man darüber schon mal ins Gespräch kommen kann, dass keinerlei Perfektion erwartet wird, da ist das schon mega entlastend.
Ja, das stimmt. Also wir halten so fest als Gedankenimpuls, hinterfragen, selber sich hinterfragen, warum möchte ich jetzt üben, woher kommt es, kann man so sagen, ne? Und aber auch beim Kind gucken, woher kommt das, wenn...
Also und dann vielleicht erstmal den einen kleinen Schritt zurückgehen, der eigentlich ein ziemlich großer Schritt ist, finde ich.
Genau, und wenn wir denn jetzt aber...
wir wollen und das ja auch ist nun alles besprochen, wir haben uns gekümmert, das Kind ist in Sicherheit sozusagen emotionaler Natur und hat das Gefühl, Mensch, da habe ich einen Rückhalt, meine Eltern sind mein Anker und die verstehen mich auch. Alleine, dass da jemand ist, der dich verstehen kann, das ist ja schon mal Gold wert. Dann würden wir immer sagen, schafft euch, wir reden jetzt wieder mal nicht nur von den Hausaufgaben und so, weil das würde sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Vom Lesen und Schreiben üben on top sozusagen. Schafft euch möglichst eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Schafft euch also im besten Fall einen festen Termin in der Woche oder zwei, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt.
Ja, manchmal ist spontan auch schön.
Ja, aber ich finde immer, so eine Verlässlichkeit ist gut und das ist auch für Kinder gut, weil es schafft zum einen eine Verbindlichkeit. Ich weiß, jeden Mittwoch um 16 Uhr muss ich das machen oder soll ich das machen? Aber es schafft auch das Vertrauen darin, dass das dann auch wirklich stattfindet. Mhm. Weil Mama nimmt sich dann oder Papa nimmt sich dann exklusiv die Zeit nur für mich. Und das ist für uns total wichtig, dass Kinder das erfahren. Also das ist wirklich exklusive Zeit. Wann hat man die mal mit so einem Kind? Muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, ne? Mama-Time.
Oder aber Papa-Time.
Trotz, das Wetter ist schlecht, Herbst, Sturm, keine Ahnung, wir machen es uns gemütlich zu Hause. Einen schönen Kekse. Kakao, Kekse oder, naja, Tee. Muss ja auch jetzt nicht gleich alles sein.
Tee, Feuer,
ne, alles. So, also Stimmung Romantik. Ist danach und dann kann man auch einfach mal gemütlich zusammen ein Buch lesen. Das ist jetzt so.
Genau, es sich das also nett zu machen, finden wir total wichtig. Die Ruhe zu haben und sich auch wirklich diese Zeit zu nehmen.
Ja.
Und diese Zeit dann auch als das zu sehen, dass sie ist. Das ist Zeit, die wir gemeinsam lernen.
Ohne
das
Druck.
Ist nicht die Zeit, in der Mama mir was beibringt oder so, sondern das ist die Zeit, wo wir gemeinsam sind und wo wir uns gemeinsam helfen. So, das ist einfach wichtig. Das ist eine andere Sicht auf Lernen.
Ja.
Das ist eher eine Begleitung von Lernprozessen. Mhm. Das ist auch nicht ständig Druck machen. Das ist nicht auch zum Beispiel kriegen wir so oft die Frage, soll ich korrigieren, wenn ich vorlese?
Mhm.
Ne? Also das viele Eltern fragen uns so, wir üben jetzt ja auch, und soll ich das denn korrigieren? Und dann ist unsere Antwort immer, in dem Moment, wo du das richtige Material dem Kind vor die Nase legst, und Lerntherapie funktioniert nur so, ne? An der Null-Fehler-Grenze, in dem Moment, wo du das richtige Material dem Kind vor die Nase legst oder anbietest, in welcher Form auch immer, das können ja auch Spiele und sehr lustige Dinge sein, in dem Moment wird es dazu gar nicht kommen, dass du in Permanenz korrigieren musst. Ne? Und wenn dann Fehler entstehen, dann kannst du auch korrigieren, klar. Aber dann ist auch immer die Frage, wie man das macht.
Ja, und dann ist aber, wenn viel zu viele Fehler sind, dann ist eigentlich das Material falsch.
Dann ist das Material zu schwer.
Ja.
So, dann entsteht Überforderung, ja, oft genug. Es sei denn, es sind noch Aufmerksamkeitsprobleme, keine Ahnung.
Ja, aber das ist doch völlig verständlich. Ja. Dann habe ich auch keine Lust mehr zu üben.
Und da, genau, also in dem Moment, wo du merkst, also vielleicht sind jetzt auch viele dabei, die hören das Ganze und sind schon dabei und haben schon angefangen und merken so, also die drei Fragezeichen, das klappt noch nicht. Und dann muss ich jetzt ständig verbessern, wie man Justus Jonas ausspricht. Dann guckt noch mal, ob ihr nicht davor was findet, was einfacher ist vom Text.
Ja.
So.
Also weg vom Schuldenken, ne? Das Ganze positiv verbinden. Wir hatten ja schon ein paar Beispiele, aber das wissen meistens.
Spielerisch Eltern auch.
Spielerisch.
Ne? Wir denken immer so, üben ist am Schreibtisch.
Ja, nee.
Und da sitzt man dann und dann paukt man was.
Nee,
das kommt aus unserer Kind- und Jugendzeit noch so und selbst in den Schulen findet das ja auch schon oft, Gott sei Dank, nicht mehr nur statt.
Nee, da kann man auch auf dem Boden liegen.
In der Schule nicht.
Doch.
Doch, manchmal auch
natürlich.
Schon. In Grundschulen wird das schon manchmal gemacht.
Ja,
stimmt. Aber nachher versandet das irgendwie.
Nee, und da muss man.
Und je elitärer die Schulform wird, desto schlimmer wird das Ganze.
Richtig.
Da sitzt man dann tatsächlich immer noch auf dem Hintern und paukt. Aber das ist mal eine andere Folge wert, sich darüber auszulassen. Aber das sollt ihr zu Hause nicht tun. Ihr sollt zu Hause auch nicht denken, Mensch, also wenn wir jetzt im Bett liegen und jetzt liest mir mein Sohn hier mal ein Pixi-Buch vor von der kleinen Schwester, dann ist das ja A, viel zu leicht und B, haben wir ja nicht irgendwo gesessen und schriftlich festgehalten, haben wir ja auch dabei gar nichts.
Völlig egal.
Völliger Quatsch. Also jeder schöne Moment, alleine das Lesen dann verknüpft wird mit einer schönen Emotion, ist ja schon Gold wert, weil wenn ihr bedenkt, wo eure Kinder oftmals stehen, dann ist es das gerade gar nicht. Also wenn du dem Kind sagst, so, jetzt üben wir lesen, dann wird das erstmal dir den Stinkefinger zeigen, wenn es schlecht läuft. So.
Ja,
und
stimmt.
Nett, also es gilt sozusagen auch diese negative Grundhaltung dem Lesen gegenüber aufzubrechen, dadurch, dass man schöne Erlebnisse dem gegenüberstellt.
Ja.
Das heißt jetzt auch nicht, dass wir den ganzen Tag nur nur spielen und Idle-Time machen. So ist das gar nicht gemeint. Nein. Aber für mich ist die Aufgabe der Eltern überhaupt nicht, und auch by the way gar nicht der Lerntherapeutin, mal ganz im Ernst, also ist eben nicht die Hilfslehrerin für das Schulsystem zu sein, sondern es geht da um eine Andersbewertung von Lernen. Und dass Kinder merken, Lernen kann ja Freude machen. Lernen hat ja mit Dazulernen zu tun, mit Entwicklung zu tun.
Aber im besten Falle wissen die Kinder gerade gar nicht, dass sie lernen.
Das kann auch passieren. Das passiert bei uns ja auch häufig, aber das kann man ihnen auch gerne sagen. Ja. Also das mache ich auch.
Ich finde,
wenn Kinder sagen, wir haben jetzt ja nur gespielt, dann sage ich, ja, aber was genau haben wir denn in dem Spiel gemacht? Oh, das war ja alles mit Lesen. Ja, na, also das,
ja,
das, ne, dass man, ne, ganz einfach gesagt.
Also sowieso die Kommunikation mit dem Kind darüber ganz wichtig. Nicht anordnen oder was festlegen, sondern mitbestimmen lassen.
Ja.
Darüber reden, also genau.
Ja, öffnet euch ruhig.
Jetzt Mittwoch 16 Uhr oder so. Wieso denn nicht miteinander bestimmen, wann können wir das denn tun? So,
ja, man kann sich auch sonntags passt, überlegen, ne? Wann passt das in der Woche.
Genau, also.
Aber sich dann auch dran halten, das finde ich immer wichtig.
Richtig. Und ganz grundlegend, lieber kurz und schön als lang und gruselig.
Ja,
oder?
Stimmt. Grüße an Halloween.
Genau.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Kurz und schön statt lang und gruselig. Das trifft es tatsächlich. Also bloß, wenn ihr merkt, Mensch, jetzt wird's zäh, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also ja. Ne, man kann Kindern sehr schnell anmerken, wenn es droht, zäh zu werden. Und dann kann man auch die Phase wechseln. So nennt man das ja, wenn man so eine Unterrichtsstunde plant. Dann nennt man das einen Phasenwechsel, also etwas anderes zu tun.
Mhm.
Ne? Also, genau. Und das heißt nicht, dann brechen wir alles ab. Aber vielleicht von vornherein zu sagen, wir machen das 5 Minuten. Und dann machen wir 5 Minuten was anderes.
Mhm.
Und das vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, was können wir denn machen. Ne? Uns ist einfach wichtig, euch Eltern eins mit auf den Weg zu geben. Wir bitten euch, liebevoll zu begleiten und zu bestärken. Das ist das Allerwichtigste. Das ist auch das Wichtigste, was eure Kinder jetzt in dieser Situation, egal in welcher Situation ihr seid, ob ihr die Diagnose habt, ob ihr sie nicht habt, das ist eigentlich egal. In der Situation, wo ein Kind merkt, ich kann nicht altersentsprechend lesen und schreiben, da braucht es in erster Linie mal eine liebevolle Begleitung, Hinwendung und das bestärkende Gefühl, ich kann das schaffen. Ich schaffe das.
Ja,
und ich habe Hilfe und da sind Menschen, die kümmern sich um mich.
Ja.
Und denen ist das nicht scheißegal, wie vielleicht Frau Meier, die mir das dritte Mal das nicht vorliest, was ich nicht verstanden habe.
Ja.
Ne? Und
zu
das
Hause
ist einfach total
ein Anker,
wichtig. Das ist
ein
auch
Hafen
ein Schutzraum.
Sein, ne? Genau.
Und ich finde auch, die lange Hand der Schule hat in diesem Schutzraum zu Hause auch wenig zu suchen. Da werde ich auch pampig. Also in dem Moment, ja, nö, werde ich auch. Wenn in dem Moment, wo Lehrer das an Eltern rantragen und sagen, so, also wir haben doch jetzt das Problem erkannt und jetzt sind Sie am Ruder und jetzt müssen Sie sich kümmern, da möchte ich echt mal bei so einem Gespräch dabei sein und war ich bedauerlicherweise auch schon für die Lehrer.
Das wollen wir jetzt nicht.
Nein, aber dass ich dann ganz klar gesagt habe, also nehmen Sie wahr, dass die Verantwortung für den Lernprozess tatsächlich in erster Linie bei Ihnen als Schule liegt.
Mhm.
Also das ist wichtig. Natürlich sind Eltern für die Kinder da und natürlich lernen die mit den Kindern. Aber die Basis dessen wird in der Schule gelegt.
Mhm.
Und die Basis für Förderung sollte auch von der Schule gelegt werden. Und die Schule sollte eigentlich im Bestfall an die Eltern rantreten und sagen, wir haben das erkannt und das sind unsere Hilfsmaßnahmen. Aber es läuft ja fast immer umgekehrt, dass Eltern sich an die Schule wenden müssen. Hören Sie mal, ist da nicht was im Argen?
Aber
schwierig.
Ah, schwierig, so. Definitiv.
Und ich verstehe auch jede Mutter, die sagt, da könnt ihr mich mit am Arsch lecken, weil es für mich zu anstrengend ist und das schaffe ich gar nicht alles. Und das ist auch legitim.
Ja.
Das ist legitim, das zu formulieren. Deswegen glaube ich trotzdem keiner Mutter, dass es ihr egal ist. Darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass die Mutter sozusagen ein Recht hat, auch ihre Grenze zu wahren, was das betrifft.
Ja,
und auch und eine Mutter-Kind-Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung, die ist eine andere als Hilfslehrer und Schüler. Und das finde ich, das ist so wichtig, weil das kann so schnell darin abrutschen, dass da Druck ist, dass da Streit ist, dass man sich gegenseitig anschreit. Dann eskaliert es doch auch ganz häufig. Das tut es ja so schon in der normalen Alterssituation Hausaufgabe. Und dann kommst du noch und möchtest dann noch 10 Minuten am Tag lesen.
Mhm. Ja.
Das ist ja, das kann teilweise, kann das durch die Decke gehen.
Ja.
Und Das hören wir eben auch. Und deswegen schützt euch auch selber vor diesen Erwartungshaltungen anderer.
Ja, also ich würde noch mal ganz klar sozusagen, also für mein persönlicher Grundsatz jetzt, liebevoll begleiten, motivieren, der Anker sein, Schutzraum zu Hause so sein lassen.
Und Anwalt des Kindes werden.
Anwalt des Kindes, sehr gut.
Das würde ich jetzt mal unter meinen kleinen Wutausbruch gerade setzen. Ja, ja, also
genau.
Bezieht da Stellung, das alleine hilft ja auch schon total. Wenn das Kind merkt, Mensch, Mama geht dahin und die sagt dann auch mal, was Phase ist.
Mhm. Dann können wir jetzt ja sozusagen gut zu den Ausschlusskriterien sozusagen.
Genau, da habe ich ja gerade schon angedeutet. Also wann macht das erstmal überhaupt keinen Sinn, daran zu denken, dass man zu Hause jetzt auch noch übt? Das ist immer dann der Fall, wenn die schulische Situation gerade so eskaliert für ein Kind, dass es diese Schutzzone zu Hause dringend braucht. Also wenn ein Kind sehr, sehr stark belastet ist durch den Schulbesuch, vielleicht sogar Absentismus zeigt, also sagt, ich gehe da nicht mehr hin, das könnt ihr ohne mich anfangen da. Das
ist,
für mich ist die Sache mit der Schule durch. Mhm. So, das erleben wir häufig, dass Kinder sagen, ich für mich ist das erledigt mit dem Lesen, das kannst du vergessen.
Angst, also schon im Prinzip
die fangen
Panik,
gar nicht erst an.
Ne?
Ja, die fangen gar nicht erst an und die haben riesige Ängste.
Ja.
Ne? Und jeden Mittwoch Bauchweh, weil sie wissen, scheiße, da ist erste Stunde 20 Minuten Lesen angesagt und jeder muss laut vorlesen und so weiter.
Mhm.
Also dann bitte, bitte, ihr kommt eurem Kind nicht noch zu Hause mit dem
üben.
Thema,
nee.
Sondern guckt, dass ihr es auffangt, es begleitet und auch da wieder guckt, wo wird Hilfe da nicht geleistet? Was quält das Kind so in der Schule, dass es da nicht mehr hin möchte? Da gibt es handfeste Gründe für, ganz sicher sogar.
Mhm.
Ne?
Ja, oder auch Zeitmangel ist definitiv auch ein
Punkt. Das ist auch ein Punkt. Und der Punkt. Stress funktioniert das auch schlecht.
Nee, genau, dann sollte man das Üben zu Hause auch
ja, und dann kann das auch mal nicht stattfinden oder man nicht die Latte so hochhängen und sagen, machen wir jetzt also fünfmal die Woche, nur sonntags oder samstags nicht. Das ist Quatsch. Realistische Ziele setzen.
Mhm.
Und wenn das einmal die Woche ist, ist das einmal die Woche. Und wenn das einmal in zwei Wochen ist, ist das einmal in zwei Wochen.
Es sollte ja nicht zu familiären Überforderungen kommen.
Nee.
Also das wäre jetzt ja noch ganz
ja, das ist, das wäre echt übel für alle Beteiligten. Und dann geht das nämlich echt auch in dieser Spirale abwärts. Also das funktioniert nicht.
Das Kind wird immer trauriger, verzweifelter, möchte dann schlussendlich eigentlich gar nicht mehr üben.
Nee.
Und schon gar nicht in die Schule
Verständlich
gehen.
Ist es doch.
Ne?
Ja.
Ja.
Wichtig, als wichtigste Botschaft, redet miteinander. Guckt erstmal die Situation ganz genau an, bevor ihr zu wahnsinnigen Lösungsansätzen greift und versucht, euch da auf den Punkt zu bringen, was die Inhalte angeht und habt im Gefühl, was gerade dran ist, aber koppelt dieses Gefühl auch an ganz klares Wissen an. Das ist wichtig.
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir etwas helfen konnten oder beziehungsweise...
Ja, für jeden, der jetzt erwartet hat, dass wir sozusagen... euch ganz konkret sagen, in Klasse 2 kannst du das und das und das an dieser oder jener Stelle üben. Den müssen wir tatsächlich enttäuschen, weil es einfach so nicht funktioniert.
Nee.
Sondern es geht nur bei LRS darum zu gucken, wo genau können wir ansetzen.
Ja.
Sonst ist die Gefahr, dass das Ganze zur Überforderungssituation für euer Kind wird, einfach
und
auch zu groß.
Eigentlich alles nur noch schlimmer macht.
Das kann
passieren.
Man muss
wirklich individuell gucken. Das sind jetzt alles so Ideen oder richtigen Gedanken,
deswegen,
die man haben kann, worüber sich man Gedanken machen kann, sollte.
Genau.
Und, aber es ist einfach individuell zu sehen. Man muss gucken und ganz wichtig da wirklich nochmal der Hinweis mit dem Material, dass das wirklich angepasst und richtig ist. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein bisschen weiterhelfen und bis zur nächsten Folge würde ich sagen.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ja,
tschüss.
Das war Familienstark trotz LRS für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns mit einem neuen Thema zurück. Bis dahin abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Like oder einen Kommentar zur Folge da. Mehr Informationen findet ihr unter corinnamelinski.de.